allerseits. Dennis? Danke. Wir sind dabei, Logik zu machen, auch wenn das Happening am Montag war, sind wir jetzt wieder zurück zur Logik. Und ich will noch mal ganz kurz wiederholen, sozusagen die Bausteine, weil es gab so einige Diskussionen und ich will einfach mal ein paar kryptische Zeichen an die Tafel machen, um Sie daran zu erinnern. Ja? Was sind die Bausteine einer Logik? Erstmal haben wir eine Sprache. Formale Sprache, die Regeln sind bekannt, wir können ausrechnen, wann eine Formel in dieser Logik ist oder nicht. Ja, also in der Aussagenlogik, wo wir uns gerade befinden, sind das Sachen, die wir aufbauen können aus Aussagenvariablen und Junktoren, und das war's. Das ist das Erste. Das Zweite, was zu einer Logik gehört, ist eine Semantik. Ja, und das ist eigentlich nichts anderes als eine Abbildung von dieser Sprache in irgendein Universum. Ja, also ich nehme, sag mal, die Sprache nenne ich mal krumm L, und das ist einfach L geht nach in irgendeine Art von Welt, die wir verstehen. Das ist, was Semantik soll. Wir haben eine Sprache und an sich bedeutet die Sprache gar nichts. Ja, das ist wie wenn Sie einem kleinen Kind Deutsch beibringen. Da bringen Sie ihm auch eine Sprache bei. Einerseits, was sind die Wörter, die man sagen darf? Und dann auch noch, wie verhalten sich diese Wörter zur Welt? Ja, und Sie haben ja noch keine eigenen Kinder, vielleicht haben Sie Geschwister, da passiert dann immer sowas, dass die Eltern dann sagen, rot, Stuhl. Ja, und das ist, was Semantik ist. Das ist eine Abbildung von den Formeln der Sprache in eine irgendwie gebaute Welt. Ja, das ist also der einzige Unterschied zwischen Deutschlernen und Aussagenlogik lernen, ist, dass wir uns Gedanken machen darüber, wie funktioniert Sprache insgesamt und dass wir eine formale Sprache haben, ja, wo es klar ist, was die Grenzen der Sprache sind. Bei Deutsch ist es nicht so klar. Ja, also das ist letztlich das, was uns interessiert, und wir sind besonders daran interessiert an Wahrheit und Falschheit. Das heißt, die Welt hat irgendwie eine Bedeutung von wahr oder falsch. Das ist, was Semantik ist. Und wenn wir diese Evaluationsfunktion, ich schreibe sie als IFI, wenn wir die haben, können wir Werte wahr und falsch den Formeln zuordnen, und dann kriegt man die Folgerungsrelation, die uns speziell interessiert, nämlich wenn es in diesem Modell wahr ist, dann muss es auch in dem Modell wahr sein. Und der dritte Teil, weil diese Relation schwer auszurechnen ist, ist, dass wir ein Kalkül uns geben. Und ein Kalkül ist nichts anderes als irgendwie eine Art von Relation auf Formeln, wo man sowas hat wie A1 bis AN, gibt einem eine Konklusion, und das gibt mir eine Berechenbarkeits-, also eine Ableitbarkeitsrelation, nämlich durch Verketten dieser Inferenzregel. Da stellen Sie sich vor, wie ein Spiel, wie Schach. Ja, wie die Regeln von Schach. Die bedeuten erstmal nichts. Aber wenn sie gut gewählt sind, macht das Spielen Spaß. Und wenn wir das auf die Logik rübertransferieren, sind wir interessiert an einer Ableitbarkeitsrelation, die zusammenfällt mit der Folgerungsrelation. Und das ist, worum wir uns gerade kümmern. Nämlich uns zu überlegen, dass für bestimmte Kalküle hier die Folgerungsrelation, die ist rein durch die Bedeutungsabbildung gegeben und der Kalkül als Relation, die Ableitbarkeitsrelation, dass sie zusammenfallen. Weil dieses Biest hier können wir programmieren. Ja? Das ist für die KI wichtig. Dieses hier ist etwas, was uns interessiert, weil es über die Welt was aussagt. Aber das hier programmieren wir in unseren Agenten. Denn das ist, was die Agenten können. Die können irgendwie Modelle der Welt bauen. Ein Modell der Welt ist nichts anderes als eine Reihe von sprachlichen Ausdrücken. Und auf denen schwurbeln wir dann in diesem Agenten mit den Regeln rum. Und am Ende sagt er, ja, aus A folgt B, also ich weiß A, ich kann B annehmen. Oder aber ich habe eine Menge von Beobachtungen und nach einer Weile weiß ich, wo der Wumpus ist und kann ihn erschießen und mir dann das Gold schnappen. Oder einfach nur das Gold schnappen, wenn ich weiß, wo das Gold ist und der Wumpus ist. Das ist das, was wir hier in der Logik machen. Beschreibungssprachen für die Welt, nämlich Sprachen, in der wir die Welt beschreiben können, mit einem Begriff von wahr und falsch, die wir programmieren können. Alles andere ist Beiwerk. Und Sie können sich vorstellen, weil wir ganz viele Aspekte der Welt haben, brauchen wir ganz viele Beschreibungssprachen. Und diese Beschreibungssprachen haben unterschiedliche Eigenschaften. Manchmal haben wir diese Relation als entscheidbar. Zum Beispiel in der Aussagenlogik. Da haben wir mit dem Tableau-Kalkül haben wir ein Verfahren kennengelernt, was in endlicher Zeit, wir wissen nicht wie lange, typischerweise exponentiell lange, uns sagt, aus einer Menge von Beobachtungen, da ist der Wumpus. Okay? Andere Sprachen, und wir werden eine weitere kennenlernen, nämlich die Prädikatenlogik erster Stufe, da haben wir zwar auch die Äquivalenz zwischen Folgerungsrelation und Ableitungsrelation, aber wir verlieren die Entscheidbarkeit, wie wir sehen werden. Und es gibt Logiken, Beschreibungssprachen der Welt, wo wir es noch nicht mal hinkriegen, dass wir da vollständige und korrekte Kalküle hinkriegen. Interessanterweise sind alle interessanten Weltbeschreibungssprachen von der Bauart. Ja, also, sobald man über Mengen reden kann, im Wesentlichen vernünftig, sobald man Induktion machen kann, sobald man über Zahlen reden kann, und zählen möchte man ja eigentlich ganz gerne in der Welt, gibt es keine guten Sprachen mehr. Aber im Prinzip gibt es immer diesen Dreiklang. Wir haben eine Sprache, um die Welt zu beschreiben, im Wesentlichen um die Beobachtungen in Worte der Sprache zu fassen, und dann leiten wir daraus Zeugs ab, um, wenn wir Glück haben und alles richtig gemacht haben, Aussagen über die tatsächliche Welt zu bekommen. Und das macht das Ganze so wahnsinnig stark. Und da die Welt interessant ist, gibt es eine Reihe von interessanten Sprachen, die eine Reihe von interessanten Kalkülen haben. Und immer, wenn man sich eine neue Sprache ausdenkt, muss man sich im Prinzip Rechenschaft hierüber abgeben. Nämlich, macht mein Programm die richtigen Voraussetzungen über die Welt. Das ist übrigens nicht nur in der Logik so, sondern im Prinzip ist das der Kern der Informatik. Weil was machen wir in der Informatik? Ja? Wir haben irgendwie Datenrepräsentationen. Das sind, wenn man mal so ganz generös ist, Sprachen, die irgendwelche Situationen beschreiben. Ja? Sprachen brauchen nicht irgendwie so wie Englisch oder Prädikatenlogik oder Aussagenlogik aussehen, sondern die können auch einfach irgendwelches Zeugs auf irgendwelchen Datenstrukturen sein. Dann haben die eben komplizierte Worte. Ja? Wir haben irgendeinen Zusammenhang zur Welt, sonst kauft ihnen keiner das Programm ab. Und die Programme machen irgendetwas mit diesen sprachlichen Darstellungen, dadurch, dass sie ein Programm schreiben. Und wenn wir es richtig gemacht haben, dann sind die Manipulationen der Datenstrukturen, der AI, sprachlichen Ausdrücke, genau das, was die richtigen Voraussagen über die Welt macht. Und wenn das nicht gegeben ist, wenn wir nicht irgendwie so eine Vollständigkeit und Korrektheit haben, sagt jemand, dein Programm hat aber einen Bug. Okay? Das ist letztlich, was wir hier tun. Das Einzige, was wir machen, ist letztlich, dass wir eine ganz komische Programmiersprache benutzen. Logische Kalküle. Das sind im Prinzip regelbasierte Programmiersprachen. Und wir werden irgendwann sehen, dass man damit wirklich programmieren kann. Wir werden uns angucken, eine Programmiersprache namens Prolog, die wunderhübsch ist, wenn man Rekursion kann. Also für Leute, die das mit dem funktionalen Programmieren begriffen haben, das ist eine hübsche Sprache, es sei denn, man will große. Also es ist eine hübsche Sprache für kleine Probleme. Es ist wunderbar für kleine Probleme. Für große Probleme ist es problematisch. Okay, aber für kleine Probleme ist es toll. Aber so möchte ich, also das ist eigentlich nochmal die Rückbesinnung auf das, was wir gerade tun. Was wir beim letzten Mal gemacht haben, ist, dass wir uns angeguckt haben, eine Seite dieser Äquivalenz. Ja? Man kann nämlich diese Äquivalenz in zwei Dinge aufteilen. In diese, das war ein scheußlicher Pfeil, und in diese Richtung. Ja? Wenn ableitbar, dann folgert. Ja? Oder äquivalent, wenn beweisbar, dann allgemeingültig. Das nennen wir Korrektheit. Das ist typischerweise relativ einfach. Wir nehmen nämlich einfach, gucken uns die ganzen Kalkülregeln an und überzeugen uns davon, dass die Allgemeingültigkeit oder bei Testkalkülen Erfüllbarkeit erhalten. Das ist der einfache Satz. Die andere Richtung, wenn allgemeingültig, dann beweisbar oder wenn Folgerung, dann ableitbar. Das ist schwer, weil man kein Objekt hat, an dem man sich festhalten kann. Und dafür haben wir das letzte Mal ein Tool kennengelernt, nämlich die Modellexistenzsätze. Und was wir letztes Mal, wir haben großen Beweis gemacht, dieses Modellexistenzsatzes. Und im Prinzip muss man den verstehen, diese Methode, als dass die abstrakte Konsistenz eine Menge von hinreichenden Bedingungen ist für den Modellexistenzsatz. Und mit der Modellexistenz kriegt man diese Vollständigkeitsrichtung hin, nämlich, und dazu will ich in meinem Rückblick ganz kurz nur etwas sagen. Ja, wir haben durch den Modellexistenzsatz, der sagt, wenn eine Formelmenge abstrakt konsistent ist, dann habe ich ein Modell. Und dadurch kriegen wir diese Richtung, nämlich wenn ich eine Formelmenge habe, die ich nicht widerlegen kann, die Nichtwiderlegbarkeit ist gerade etwas Ähnliches wie Konsistenz, dann habe ich ein Modell und daraus ergibt sich dann direkt ein Vollständigkeitssatz. Ja? Das Einzige, was ich machen muss, ist, dass ich zeige, dass die Nichtwiderlegbarkeit im Kalkül eine abstrakte Konsistenzklasse ist. Und wir überspringen hier jetzt gerade diesen crunchy goodness mit Hintikermengen und alles so ein Krempel. Das ist im Prinzip nur Zeugs, was wir brauchen, um den Modellexistenzsatz zu zeigen. Das war relativ kompliziert. Hier ist er, Modellexistenzsatz. Wenn Nabla eine abstrakte Konsistenzklasse ist und Phi aus Nabla ist, also gut Deutsch, wenn Phi abstrakte Konsistenz ist, dann ist es erfüllbar. Ja, und das erlaubt es uns, Vollständigkeit einfach dadurch zu beweisen, dass man sich überzeugt davon, dass diese Menge Nabla, die ich da oben stehen habe, nämlich aller Formelmengen, die nicht Tableau widerlegbar sind, die haben ein Modell und das Kontrapositive von dem Ding ist genau der Vollständigkeitssatz, den wir brauchen, nämlich wenn meine Formelmenge inkonsistent, unerfüllbar ist, ja, das ist gerade nicht B, dann ist es widerlegbar. Das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen von der Semantikebene auf die Ableitungsebene, von hier nach da. Das war der Vollständigkeitssatz. Und der Beweis, dieser Beweis, ist relativ einfach. Das Einzige, was wir machen müssen, ist, dass wir unsere vier Nabla-Eigenschaften zeigen. Das ist gerade so, dass der Kalkül genau die Regeln hat, der Tableau-Kalkül genau die Regeln hat, um das auch tatsächlich hinzukriegen. Ja, wir haben das durchgeführt für den Tableau-Kalkül. Hausaufgabe ist, dass Sie das durchführen für andere Kalküle, nämlich den Natural Deduction-Kalkül, den wir uns noch angeguckt haben, und den Resolutionskalkül. Ich verspreche Ihnen, die Beweise sind nach genau der Bauart. Im Prinzip können Sie einfach genau den Beweis abschreiben. Modulo, dass Sie Ihr Gehirn dabei einschalten müssen und modulo, dass Sie sich nochmal vergewissern müssen, was sind denn die Regeln meiner Kalküle. Und deswegen machen wir das auch. Ja? Es gibt wunderbar Ihnen die Gelegenheit, alles, was Sie gelernt haben über Resolution und Natural Deduction, einmal genau anzuwenden. Und zwar so weit zu verstehen, dass Sie den Beweis aufschreiben können. Das macht das zu einer wertvollen Aufgabe. Okay. Und Tableau ist vollständig. Das heißt, wir haben im aussagenlogischen Tableau-Kalkül haben wir genau die Abbildung der Folgerbarkeitsrelation. Und das ist, was wir wollen, damit wir das einsetzen können. Als ein Entscheidungsverfahren, das haben wir uns nämlich auch noch angeguckt, dass das aussagenlogische Tableau immer terminieren, als ein Entscheidungsverfahren, diese, um die Folgerbarkeit oder die Erfüllbarkeit zu entscheiden. Ja? Wenn wir eine Entscheidungsprozedur für diese Folgerungsrelation haben, können wir das Ganze einsetzen in verschiedensten Dingen. Zum Beispiel in Datenbanksystemen. Ja, Datenbanksysteme sind im Prinzip ganz ähnliche Dinger. Da schreibt man irgendetwas rein. Ja, das Bruttosozialprodukt von Bayern ist so und so viel und von Bremen ist so und so viel und von Hessen ist so und so viel. Und da kann man sich fragen, was ist denn das Bruttosozialprodukt von der Bundesrepublik? Und wenn man dann irgendwie noch weiß, dass wir so und so viele Bundesländer haben und was die alle für Bruttosozialprodukte haben, dann kann man das einfach aufaddieren. Oder aber in einem Agenten, der zum Beispiel so eine Wumpus-Welt kann, kann man dann Schlüsse ziehen. Schlüsse ziehen ist immer auf dieser Ebene. Weil wir die Äquivalenz haben, sagt das was über die Welt aus. Das ist der Trick an der Sache. Und deswegen interessieren wir uns für Vollständigkeit und Korrektheit, wenn wir sie beide kriegen können. Notfalls reicht uns Korrektheit auch aus. Dann ist der Agent vielleicht nicht ganz so schlau, wie er sein könnte. Okay, gibt es dazu irgendwelche Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, schlachten wir einen Wumpus. Setzen wir das Ganze tatsächlich mal ein. Ja, Sie erinnern sich, dies hier ist die Welt, wie sie ist. Wir sind hier gerade reingelaufen. Es gibt Abgründe mit Zug und es gibt einen Wumpus, der stinkt. Ja, und wir wissen das natürlich nicht, weil dies hier ist die Welt. Aber wir können die Welt nur partiell wahrnehmen. In Beobachtungen. Und die Beobachtungen werden wir darstellen als Aussagen, logische Formeln. Ja, wir haben hier partielles Wissen über die Welt. Insbesondere wissen wir nicht, wo der Wumpus ist. Und wir wissen nicht, wo die Abgründe sind. Wir wissen nur, ob es irgendwie, wo wir schon mal waren, stinkt oder zieht oder so etwas. Und daraus müssen wir erschließen. Wir sind hier, wo der Wumpus wohl ist. Als Agent. Ja, wenn Sie in so eine Höhle reinlaufen, machen Sie genau das. Ja, wie machen wir das? Wir bauen ein Weltmodell auf, indem wir einerseits die Regeln der Welt aufschreiben in aussagenlogischen Formeln und die Beobachtungen über die Welt außerdem dazu geben. Wir hatten das schon mal angefangen. Ja, wir haben zwei Arten von aussagenlogischen Variablen. Wir haben diese SIJ, das in der Zelle IJ es stinkt, und WIJ, das der Wumpus in der Zelle IJ ist. Ja, das heißt, wir haben das denn. Das ist ja interessant. Ja, also wir haben pro Zelle hier eine aussagenlogische Variable, die wahr oder falsch sein kann, die mir sagt, stinkt da oder ist da der Wumpus? Hier in der Welt, wie wir sie uns angeguckt haben, wissen wir nicht, wie sich alle diese 2x16 Aussagenvariablen verhalten. Insgesamt in einer dieser möglichen Welten wissen wir es immer. Ja, dies hier ist die Semantik-Ebene, dies hier ist die Welt. Da wissen wir, ob es in 2,1 steckt. Und wir wissen sogar, ob es in 4,3 steckt. In diesem Fall bei 1, 2, ja, bei 4, 3, nein. Ja, diese jede Welt, und davon gibt es eine ganze Menge, gibt mir eine Variablenbelegung für diese Aussagenvariablen in meiner Beschreibung. Es gibt noch ein paar mehr, weil wir ja auch noch wissen, ob es glitzert und ob es zieht und ob da ein Gold ist und so weiter und so fort. Das heißt also ein paar mehr, aber wir gucken uns jetzt nur diese hier an. Und wir beschreiben die Welt durch aussagenlogische Formeln, in diesem Fall nicht S1,1. Was bedeutet das? Ganz genau, ja. Das ist eine Beobachtung, die wir gemacht haben. Da. Ja. Hier stinkt es nicht. Wir sind da reingelaufen, wir haben gerochen, da haben wir gesagt, S1,1. Muss falsch sein, also schreibe ich mir das in meinem Weltmodell auf, in nicht S1,1. Außerdem sind wir gerade nicht gefressen worden, wir wissen außerdem nicht W1,1. Okay, das sind unsere Beobachtungen. Weiterhin haben wir irgendwelche, kennen wir die Regeln dieser Welt, sind die Sachen, die allgemeingültig sind. Die Regeln, die in jeder dieser Welten, wie sie auch immer aussieht und wie die Abgründe und Wumpusse und alles sowas verteilt sind, wissen wir, dass dieses Zeugs hier immer gilt. Ja? Wenn es in 1,1 nicht stinkt, dann ist da kein Wumpus. Außerdem ist da kein Wumpus und schließlich ist da kein Wumpus. Okay? Und davon gibt es eine ganze Menge. Und was wir wissen wollen, ist, ob diese Regeln zusammen, da müsste ich jetzt eigentlich diese Beobachtungen noch dazu tun, das habe ich vergessen. Und uns interessiert uns, ob wohl irgendwo der Wumpus ist. Ja, insbesondere kann ich in die Zelle 1,3 gehen, weil ich da hin möchte. Ja? Und wenn da der Wumpus ist, kriegen wir es raus. Warum kriegen wir es raus? Weil wir eine Entscheidungsprozedur haben für die Ableitungsrelation und weil wir einen vollständigen und korrekten Kalkül haben, wissen wir, dass das die Folgerungsrelation ist. Also, Wunder der Logik, gilt es auch in der Welt. Darum funktioniert der logikbasierte Agent. Warum ist der logikbasierte Agent gut? Weil im Vergleich zu Constraint Satisfaction Problemen wir auch noch die Ebene der Constraints geöffnet haben. Dann, wenn wir uns jetzt wieder zurück auf die Agenten besinnen, da hatten wir ja gesagt, wir haben ein Konfigurationsproblem. Das haben wir im Prinzip beim Wumpus auch. Ja, wir haben ganz natürliche Variablen und wir haben gewisse Constraints. Aber anstatt, dass wir die Constraints einfach nur abprüfen können, können wir hier mit den Constraints auch noch rechnen. Das ist die neue Ebene im Vergleich zu den Constraint Satisfaction Problemen. Okay? Wie machen wir das? Wie kriegen wir das raus aus Agent? Wie würden Sie das machen? Wenn Sie jetzt einen Agenten statt einen Kalaha-Spieler bauen müssten. Es gibt mehrere Möglichkeiten im Übrigen. Ja? Was ich machen würde, ist, ich würde einen Tableau-Beweiser schreiben. Ja, es sind nur 5 Regeln, das ist nicht so schlimm. Und dann würde ich R1 true, R2 true, R3 true, R4 true, W1 3 false machen. Und dann würde ich meinen Tableau-Beweiser anschmeißen. Und dann würde ich gucken, ob das, wir wissen ja, terminiert, am Ende ein geschlossenes Tableau rauskommt. Und wenn am Ende ein geschlossenes Tableau für dieses Biest hier rauskommt, dann weiß ich, der Wumpus ist in W1.3. Das hilft mir sehr, dann laufe ich nach, sagen wir mal, W1.2, schieße, dann gibt es einen Scream und dann kann ich in Ruhe nach dem Gold suchen. Ich muss natürlich ähnliche Dinge mit, statt mit Stinkerei und Wumpus, muss ich mit Pit und Zug noch machen, ja. Aber das ist kein Problem. Irgendwann finde ich dann raus, wo das Gold ist, dann nehme ich es mit und marschiere wieder raus. Ups. Okay? Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, dass wir statt des Tableau-Kalküls ein Resolutionskalkül nehmen. Ja? Da macht man ein bisschen was anderes als hier. Da nimmt man genau die gleiche Menge von gelabelten Formeln, lässt sie einmal durch die Mühle des Klausel-Normalform-Verfahren durchlaufen. Ja? Diese Dinger, die negierte Anfrage, das negierte Anfrageformel. Ja? Und dann bastel ich mir die Klausel-Normalform und dann resolviere ich und am Ende kriege ich eine leere Klausel. Das ist sowas Ähnliches wie das. Das ist der elementare Widerspruch. Und dann schreie ich Hurra, ja, wir haben es geschafft. Der Resolutionskalkül hat gewisse Vorteile gegenüber dem Tableau-Kalkül. Der hat aber auch gewisse Nachteile. Die Nachteile sind, dass man nicht so leicht Terminationen zeigen kann. Das ist besonders hübsch und deswegen haben wir das da getan bei dem Tableau-Kalkül. Das heißt, hieraus eine Entscheidungsprozedur zu machen, ist möglich, aber nicht ganz so trivial wie bei den, Tableaus. Okay? Und damit sind wir damit durch. Ja? Der Slogan, den man dieser ganzen Logik Sache geben könnte sein, erst denken, dann agieren. Und denken in der KI heißt eigentlich fast immer sowas wie, wir machen uns ein sprachbasiertes Weltmodell und machen dann Inferenz auf diesem Weltmodell. Und dann kriegt man irgendetwas raus. Ja. Inferenz ist immer, wenn man Beobachtungen über die Welt hat, und man hinterher durch eine Prozedur mehr weiß, als man reingesteckt hat. Man weiß, ob es stinkt in ein paar Feldern. Durch Inferenz weiß man sogar schon, wo der Wumpus ist. Ja? Man steckt mehr rein, als man wieder rauskriegt. Andersrum. Man steckt. Sie wissen schon. Denken Sie selber nach. Ja? Was brauchen wir? Wir brauchen dafür Syntax, sprich formale Sprache. Wir brauchen Semantik und Semantik ist nichts anderes als eine Abbildung in die Welt. Und das Verrückte an dieser Geschichte ist, dass man, wenn man eine Semantikabbildung in die Welt hat, in irgendetwas, was man verstanden hat, kann man die Eigenschaften der Welt in der Gegenrichtung über diese Abbildung hinwegziehen. Das ist genau das, was wir machen. Dadurch kriegen wir Folgerungsrelationen und wir haben in diesem Fall Inferenz, die sich auf Deduktion, nämlich die Ableitung neuer Formeln, beruft. Wir haben das Ganze durchgeführt für Aussagenlogik. Im Wesentlichen ist Aussagenlogik die Sprache, in der und, oder und nicht eine fixe Bedeutung haben und impliziert und äquivalent und alles Mögliche. Ja? Und wo alles andere in Aussagenvariablen verpackt wird. Das ist ja einfache Sprache. Ja? Und dann können wir darüber Inferenz machen über den Unerfüllbarkeitssatz mit dem Verfahren Tableau und Resolution. Und wenn man es so machen will wie der Mensch, kann man auch noch Natural Deduction machen. Gut. Ist das vernünftig? Ja, wir haben jetzt was gelernt. Und ist das gut so? Können wir das besser machen? Und die Sprache, mit der wir über die Welt reden können, beim Wumpus zum Beispiel, ist so ein bisschen beschränkt. Ja, wir müssen sehr einfache Dinge wie es stinkt in der Zelle neben dem Wumpus, müssen wir übersetzen in wenn's in Zelle 1,1 stinkt, dann ist der Wumpus in da oben oder da unten. Okay, wenn's in Zelle 2,2 stinkt, dann ist der Wumpus hier, da, da oder da oder da. Das heißt, wir brauchen jede Kopie dieser Regel. In der Zelle neben dem Wumpus stinkt's, müssen wir übersetzen in ganz viele aussagenlogische Formen. Man stelle sich jetzt mal den Wumpus vor in einer 1000x1000, in einer 1000x1000 Höhle. Das heißt, da müssten wir diese einfache Regel, neben dem Wumpus stinkt, würden wir in 1000 Formeln übersetzen. Okay? Das kann man schön finden, das muss man aber nicht schön finden. Ja? Es gibt unter Umständen bessere Weltbeschreibungssprachen, in der man das direkter machen kann. Das ist immer das Problem auch, wenn man so einen Agenten bastelt, ist das Problem immer, dass wenn ich Beobachtungen, die muss ich ja dann kodieren in Weltmodellanteile. Wie kommt man von der Regel zu dem Ding? Wie kriegt man das über die Welt gelernt? Ja, stellen wir uns mal einen Wumpusjäger vor, der geboren wird und dann nur seine geistige Grundausstattung hat, sprich, sagen wir mal, ein Tableaukalkül und Aussagenlogik. Und was würde deren Eltern zu ihm sagen, wenn sie ihm die Welt erklären? Ja? In der Zelle neben dem Wumpus stinkt's. Ja, das würde man seinen Kindern ja gerne mitgeben. Oder seinen Studenten. Oder so etwas. Ja? Dann muss man natürlich irgendwie sowas sagen. Und wie geht das? Wie lernt man sowas? Also da könnte man sich vorstellen, dass so ein bisschen Luft nach oben ist. Ja. Das funktioniert ganz gut, wie wir gesehen haben, für Situationen, die statisch sind. Wie macht man das, wenn sich Sachen verändern, wenn da so ein Wumpus rumläuft? Können wir das immer noch irgendwie so ausdrücken? Und die Antwort ist nicht richtig. Ja, weil Zeit ja unendlich ist. Das heißt, wir bräuchten eine unendliche Menge von Aussagenvariablen. Das könnte man natürlich schon machen. Ja, wir könnten ohne weiteres sagen, statt S11 könnte man sagen S11 Donnerstag. Ja, und S11 Montag. und so, das könnte man alles machen. Leider gibt es eben unendlich viele Tage. Ja, da muss man dann irgendwie was anderes machen. Und das heißt im Wesentlichen, dass man neue Sprachen braucht. Es gibt Sprachen, die erlauben es uns, über Zellen, über allgemein über Zellen was zu sagen. Das nennt man, das ist die Prädikatenlogik, die wir uns noch angucken. Es gibt Logiken, die können etwas über Zeit sagen, Temporallogiken, und können speziell damit gut umgehen und speziell Aussagen über temporale Zusammenhänge machen. Sowas wie: Der Wumpus fällt nie in einen Abgrund. Ja, das heißt ja sowas wie: Für alle Zeitpunkte, die in der Zukunft sind, ist es der Fall, dass, wenn ein Abgrund in IJ ist, dann ist der Wumpus nicht in IJ. Oder so etwas, ja. Das ist von anderer Bauart als dieses Zeugs hier. Und wenn man dann irgendwie zeitlich veränderten Wumpus hat, dann braucht man vermutlich Logik erster Stufe mit Zeit. Und Sie können sich schon vorstellen, für jedes neue Feature kann man eine neue Logik bauen und für je zwei Logiken kann man die Kombinationslogik bauen. Und da sind jede Menge Doktorarbeiten drin. Und für alle diese Dinge kann man Tableau-Kalküle und Resolutionskalküle bauen und so weiter und so fort. Und das ist eben ein großer Teil der künstlichen Intelligenz. Gut. Teile davon werden wir uns angucken, nämlich die Prädikatenlogik. Wir werden uns nicht die Temporallogik angucken. Falls Sie sich für solche Logiken wie Temporallogiken oder Logiken über "Ich glaube, dass er weiß, dass sie glaubt", sowas von der Bauart, da gibt es spezielle Logiken für, dann können Sie sich bei Lutz Schröder melden, der forscht genau über solche Sachen. Wir machen ein bisschen was anderes. Wir machen mehr Logiken, um über Mathematik zu sprechen. Gut. Okay. Bevor wir schlauere Logiken machen, möchte ich Ihnen allerdings zeigen, wie man tatsächlich, Agenten baut, die aussagenlogische Erfüllbarkeit testet. Man macht nämlich nicht Tableau und man macht auch nicht Resolution. Moderne Verfahren um die Erfüllbarkeit zu testen, benutzen noch ein Kalkül, der relativ instruktiv ist. Das ist diese Davis-Putnam-Prozedur und die möchte ich Ihnen gerne vorstellen. Und es geht dabei um Satzprobleme. Satzprobleme ist einfach das, was wir gemacht haben. Man nehme eine aussagenlogische Formel und gucke nach, entscheide, in endlicher Zeit, ob diese Formel erfüllbar ist oder nicht. Das ist das Satzproblem. Das ist im Übrigen das erste Problem, was als NP vollständig bewiesen wurde. Typischerweise, im Prinzip ein Industriestandard, nimmt man an, dass A in Klausel-Normalform ist, weil klauselbasierte Verfahren einfach zu implementieren sind, weil man da im Wesentlichen von Listen von Listen, von Literalen ausgehen kann. Und das ist aber auch kein Problem, weil wir können jede aussagenlogische Formel in eine CNF überführen. Dieser Verweis mit der 2 ist falsch. Ich habe leider einmal zu wenig laufen lassen. Das Ganze klingt so ein bisschen, also ich habe gerade so ein bisschen über Aussagenlogik hergezogen, ist es aber gar nicht. Das ist industriell extrem wichtig. Sehr viele Verfahren werden heutzutage dadurch gelöst, dass man genau das macht, was wir mit dem Wumpus gemacht haben, nämlich dass man sie automatisch übersetzt in aussagenlogische Formeln. Dabei kommen ganz schöne Brecher raus, also Dinge mit 10 bis 100.000 Variablen. Und dann muss man irgendwie schnell rauskriegen, ob die erfüllbar sind. Für viele Wissensrepräsentations- oder wissensbasierte Verfahren ist in gewisser Weise sind SAT-Probleme sowas wie die Maschinensprache. Ja, genau wie sie sonst Programme schreiben und die irgendwie in entweder Bytecode oder Assembler übersetzen, kann man in wissensbasierten Problemen einfach sie in irgendeiner Hochsprache aufschreiben. Dann holt man den großen Hammer raus, übersetzt sie in irgendwie eine riesengroße aussagenlogische Formel und dann wirft man sie einem Satzsolver zum Fressen vor. Und Sie können sich natürlich vorstellen, dass das ein sehr kompetitives Gebiet ist, in dem Leute eben einfach darum wetteifern, wer den schnellsten hat. Und es gibt jedes Jahr eine SAT-Konferenz, die hat jedes Jahr eine SAT-Competition. Es gibt riesige Mengen von Benchmark-Problemen und auf denen muss man erstmal bestehen. Wenn Sie sich das interessiert, können Sie mal da hingehen. Und die Programme, die dabei rauskommen, sind dann sogenannte SAT-Löser oder SAT-Solvers auf Englisch. Und es ist wirklich ganz einfach. Ja? Wenn wir eine Weltbeschreibung oder eine Wissensbank KB haben, wollen wir wissen, ob daraus A folgt. Was man macht, ist, dass man KB um nicht A erweitert und nach dem Unerfüllbarkeitstheorem, was wir uns angeguckt haben, brauchen wir da einfach wirklich nur gucken, ob diese Menge hier von Formeln unerfüllbar ist. Und das macht man gerade mit einem Satzsolver. Ja. Natürlich kann man das ganz genau, Satzsolver sind CSP-Probleme auf ganz natürliche Art und Weise. Nämlich, man hat eine Reihe von Variablen, die Aussagenvariablen. Und man muss die einfach konfigurieren in wahr oder falsch. Warum macht man nicht einfach CSP-Methoden dafür? Die Antwort ist, dass wir es besser können. Ja, CSP ginge und mit all den Sachen, die wir gemacht haben, käme man auch schon relativ weit. Aber ich habe gerade eben die Größenordnungen schon erwähnt. Ja, für 100.000 Variablen fallen CSP-Solver typischerweise auf die Nase. Ja, wir hatten gesagt, wir können sowas wie 10.000 Königinnen können wir machen. Aber wir können nicht 100.000 Königinnen machen mit CSP. Für SAT-Solver sind 100.000 Variablen aber kein Problem. Heutzutage. Das heißt, wir haben eine andere Klasse und wir haben mehr Wissen, weil wir eine Constraint-Sprache haben, die wir auch für Inferenz verwenden können. Wir haben erweiterte Inferenzmöglichkeiten. Aber wenn Effizienz keine Rolle spielt, können wir auch CSP machen. Gar kein Problem. Aber Effizienz spielt eine Rolle. Hier werde ich mal drüber hinweggehen. Also man kann Verifikationen machen und sowas von Hardware. Klar, ja, Sie können Hardware, nehmen Sie sich irgendeine Schaltung. Ja, können Sie aus der Schaltung, können Sie relativ leicht eine aussagenlogische Formel machen, die die beschreibt. Ja, Sie haben ein paar Eingänge. Die Eingänge werden aussagenlogische Variablen. Die Ausgänge, wenn man nur einen hat, dann hat man es leicht. Das ist nämlich genau der Wert der Formel. Naja, wenn man mehrere Ausgänge hat, hat man eben auch mehrere aussagenlogische Formeln. Und dann muss man noch die und, oder und nicht Gatter, die man so hat, die kann man einfach durch und, oder und nicht beschreiben. Und wenn man irgendwelche komplizierten Dinge hat, wie zum Beispiel Flipflops oder sowas, dann kann man die eben aber auch beschreiben. Ja, man kann irgendwelche so eine Transitionsrelation sagen, wenn hier eine 1 anliegt, dann ist danach und so weiter und so fort. Ja, das ist das Schöne daran, dass man so eine Sprache hat. Und man kann dieses Problem, nämlich die Verifikation eines solchen Biests, kann übersetzen in eine aussagenlogische Formel, hier in diesem Fall in Klauselform. Dann schmeißt man einen Satzsolver an und der sagt entweder prima, dann sagt er unsatisfiable, oder aber er sagt, hier habe ich eine Belegung und aus der Belegung kann man dann typischerweise den Fehler rausrechnen. Ja, dann weiß man, hier muss ein Plus sein, dann muss ein... Aha, und das führt zu den Fehlerbums. Da möchte ich nicht wirklich drauf eingehen, aber das ist wieder so ein Problem, wo man wissensbasiertes Zeugs hat. Man übersetzt es in Aussagenlogik, schmeißt einen Satzsolver an, guckt sich das Ergebnis an und kriegt daraus Informationen. Genau. Was kommt jetzt als nächstes? Wir werden uns die Davis-Putnam-Prozedur, eigentlich Davis, Putman, Logemund und Loveland. Das war wieder mal so eine Situation, wo so ein paar Ideen in gewisser Weise in der Luft lagen. Und Davis und Putnam haben das rausgekriegt und haben ein Papier darüber geschrieben, was unheimlich eingeschlagen hat. Aber Loveland und Logemund haben auch ein Papier darüber geschrieben. Das ist nicht ganz so bekannt geworden, weil es auf einer anderen Konferenz war, als diejenige, auf der das dann hinterher groß rausgekommen ist. Und deswegen nennen wir das DPLL, ja, weil wir ja politisch korrekt sein wollen. Und das ist die Basis fast aller Satzsolver, die wir im Moment so haben. Wir werden uns das angucken, wie funktioniert das. Vielleicht werden wir es auch noch an Sie implementieren lassen, das weiß ich noch nicht so richtig. Wir werden uns überlegen, dass man aus einem Lauf einer Davis-Putnam-Prozedur, DPLL-Prozedur, einen Resolutionsbeweis bauen kann. Das heißt, wenn die Prozedur sagt, das ist unerfüllbar, dann hat man ja ein Problem. Wenn man eine Belegung hat, das kann man in polynomialer Zeit nachrechnen. Das ist kein Problem. Aber wenn die Prozedur sagt, es gibt keine Belegung, ja, dann kann man das entweder glauben oder auch nicht. Ja? Und wir werden uns angucken, und das ist eine auch der Stärken dieser DPLL, des DPLL-Verfahrens, ist, dass man ein Resultat unerfüllbar, dass man das übersetzen kann in einen Resolutionsbeweis. Dann hat man tatsächlich wieder ein Objekt und dieses Objekt kann man wieder nachrechnen, wenn man möchte. Das heißt, es gibt eine Art mathematisches Verständnis von DPLL. Das nächste ist, dass reines DPLL nicht sehr gut ist. Reines DPLL macht natürlich Fehler. Alle Suchprozeduren, das ist im Herzen eine Suchprozedur, machen Fehler, die man dann durch Backtracking oder so etwas löst. Was man vermeiden will, sind Fehler, die man immer wieder macht. Tausende Male. Eine Milliarde Male, wenn man nicht aufpasst. Ja? Intelligenz ist auch, und auch zum guten Teil, nicht die gleichen Fehler immer wieder zu machen. Und ich möchte DPLL als ein Verfahren und ein Beispiel eines Verfahrens verwenden, in denen wir tatsächlich Sachen lernen aus fehlgeschlagenen Versuchen. Ja, wie man ein Verfahren, in diesem Fall DPLL, erweitern kann, um Lernen und wie man Informationen aus vorhergeschlagenen Versuchen reifizieren kann, also zu einem Ding machen, verdinglichen kann und wiederum in unserer Sprache ausdrücken kann, so dass man daraus hinterher dann Vorteile kriegen kann. Das ist das Gleiche, wie wenn Sie irgendwo Probleme lösen und beim dritten Mal sagen, das kenne ich doch. Und dann sagen, ja, ja, da muss man auch das und das machen. Ja, das heißt, das werden wir technisch sehen. Das wird eine sehr technische Geschichte sein. Das heißt, wir werden Klauseln lernen, die dann uns hinterher wieder in der Situation zur Verfügung stehen. Und wir werden uns nochmal so um diese Phasenübergänge kümmern, die wir ja auch schon bei CSP kurz angesprochen haben. Genau. Wir haben CSP angesprochen. Ja? Warum machen wir nicht einfach Local Search? Und Local Search ist auch ganz einfach. Ja? Man nehme eine Belegung und dann versucht man zu optimieren. Ja? Hill Climbing, wunderbar. Simulated Annealing und so weiter. Und wenn man sich das überlegt, da könnte man sowas machen wie, man rät eine Belegung und im nächsten Schritt ändert man einfach einen Wahrheitswert und guckt, ist der besser. Ja? Erfüllt er mehr Formel. Und dann könnte man Local Search machen. Und im Prinzip ist dagegen auch nichts einzuwenden. Das kann man machen. Stellt sich halt raus, es ist weniger effizient als DPLL. Das kann man nicht unbedingt voraussagen. Aber die Erfahrung zeigt das. Das ist einer der Werte dieser SAT-Solver-Konferenzen, in dem die tatsächlich die Systeme gegeneinander anlaufen lassen. Und dann stellt sich einfach raus, wer gewinnt und wer gewinnt nicht. Ja, und alles außer DPLL hat nahezu keine Chance mehr heutzutage. Was nicht heißt, dass nicht irgendwie übermorgen irgendein cleverer Mensch kommen kann und sagen kann, ah, ich kann es noch besser. Das gibt's immer wieder. Und dann wird die ganze Community das Verfahren machen in den nächsten 10, 15 Jahren. Gut, wie funktioniert DPLL? Und das erzähle ich Ihnen jetzt nicht, weil ich nämlich heute etwas früher Schluss machen muss, weil wir einen Techniker einstellen und ich muss da unbedingt zum Interview hin. Und daher haben Sie etwas früher frei. Ich hätte Ihnen jetzt auch was von Weihnachten erzählen können, aber das könnte ein Präzedenzfall sein und deswegen lasse ich das lieber. Wir sehen uns am Montag.